wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch hier bei Games, Croissants und Liebe am 23. März 2025. Begrüßen euch Manu, Basti und Michi.
Also sehr viel Surprise Energy. Du bist quasi explodiert gerade.
Ja, nachdem wir waren 20 Minuten im Vorgespräch und es war jeder zweite Satz war, ja, lass uns da gleich drüber sprechen. Ja, nee, lass uns da gleich drüber sprechen. Und jetzt bin ich einfach direkt aus allen Nähten geplatzt, weil jetzt können wir drüber reden. Und erst sage ich euch aber, worüber wir geredet haben. Letzte Woche haben wir geredet über Wonderstop, da gibt es eine Review-Folge von Manu. Und mit wem hast du gesprochen?
Mit Lena, eine Streamerin, die bei uns schon mal zu Gast war. Die ist Cozy Game-Expertin, mit der haben wir über Oddsbugs geredet. Und ja, auch eifrige Podcasterin zusammen mit Hauke. Und deswegen habe ich sie mal wieder eingeladen. Und Wonderstop hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Das war die letzte Folge diese Woche. Und
davor haben Anne, Manu und ich über Assassin's Creed Shadows gesprochen und zeigten uns entzückt von unserem Ausflug nach Japan. Basti, da hast du was verpasst. Du hast ja noch gar keinen Assassin's Creed Shadows gespielt, oder Basti?
Nein, habe ich nicht.
Oh, und das ist das beste Assassin's Creed seit so lange.
Das stimmt.
Okay, ich bin halt generell eh nicht so auf dem Assassin's Creed. Also ich glaube, ich habe Teil 1 und Teil 2 gespielt und der Rest maximal irgendwo mal angespielt. Deshalb bin ich da eh nicht so hinterher. Aber ich habe natürlich Roblox gespielt. Aber was ich sagen wollte, ich werde jetzt live Roblox von meiner Festplatte löschen.
Oh!
Klick und klick. Und
ja?
Oh, es ist weg.
Wie befreiend.
Oh, es fühlt sich so gut an.
Wo löscht man das denn?
Einfach über Windows-Programm deinstallieren.
Da lobe ich mir doch den Mac, da hättest du jetzt Roblox einfach symbolisch in den Mülleimer schieben können.
Oh ja, das wäre auch ein gutes Gefühl gewesen, verdammt. Aber ich hab's, das Schöne ist, ich hab's, das Schöne, ganz doll in Anführungszeichen, ich hab's sowohl auf meinem Handy noch installiert, als auch auf der PlayStation. Ich habe noch sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu löschen und ich werde es zelebrieren. Denn die Nummer ist durch, Freunde. Ich werde nie wieder Roblox spielen in meinem Leben.
Noch vor 20 Jahren hätten wir sogar gehört, wie deine Festplatte aktiv das Spiel gelöscht hätte mit diesem
und ich weiß genau, was Sound. Die Community jetzt denkt. Bei Manu hätte man es immer noch gehört.
Richtig, weil der hat ja auf seinem Spiel-PC immer noch die HDD von
die seit 1999. Zwei Jahren unberührt ist. Seit ich dieses eine Fauxpas hatte, ist die einfach komplett tot. Ich glaube, ich werde sie jetzt mal ausbauen. Braucht kein Mensch mehr.
Ja, stimmt. Ich habe keine davon im Einsatz. Ich habe halt so RAID-Festplatten für meinen Synology NAS-Server, Home-Server, wo halt die ganzen großen Dateien bei mir draufkommen und mein Backup. Aber ansonsten hört man bei mir auch keine Festplatten mehr. Schade eigentlich. Ich mochte das Geräusch auch. Da hatte man noch das Gefühl, da passiert was wirklich auf dem PC.
Ja, aber es passierte auch so sehr langsam.
Das stimmt.
Deshalb weiß ich nicht, ob ich das. Also von mir sollen sie das Geräusch bei SSD-Platten wieder einbauen. Aber ich
bei so Elektroautos, die Geräusche machen müssen, damit der Straßenverkehr auch für Menschen ohne Sichtmöglichkeit sicher genug ist.
Ja, finde ich gut.
Wir sprechen heute unter anderem über Atomfall. Das haben Manu und ich schon gespielt. Basti hat wie versprochen und in Death Stranding nachgeguckt, nachdem ich ihm letzte Woche zugeballert habe mit
Sag aber nicht nachgeholt. Ich habe angefangen.
Okay.
Das Spiel ist lang.
Du hast die 120 Stunden mal eben nachgeholt.
Ja,
in einer
klar. Neben Rolex.
Da gibt es noch Eindrücke zu Wreckfest 2 im Early Access. Und wenn wir alle ganz artig sind, sage ich noch was zu meiner 9070 XT von AMD, die ich gekauft habe. Bevor wir dann in die News gehen. Und das machen wir jetzt. Atomfall. Atomexplosion oder auch nicht. Manu hatte uns ja schon mal abgeholt. Du warst ja nach London geflogen und hast das Spiel da umrissen. Dann war ich begeistert und schwupps waren auch schon die Review-Keys in unseren Postfächern und wir konnten gemeinsam anfangen. Mann, ist das Spiel offen. Also das ist unglaublich. Du hattest es schon erwähnt, wie viel Freiheit man hat von dem Event, weil da hast du dich ja auch quasi verlaufen in verschiedenen Quests und wolltest unbedingt weiterspielen und kamst dann halt nicht dazu, weil dann die Zeit vorbei war. Jetzt hatten wir mehr Zeit. Mir ging es aber genauso wie dir. Also es ist absolut irre, wie man da entlassen wird in die Welt und einem gar nichts erklärt wird. Ich hatte selbst Probleme, auf einmal mit dem ersten Händler klarzukommen, weil ich mir einfach auch nicht sicher war, kann ich den jetzt umbringen? Ja, ich könnte den sogar umbringen. Will der mich vielleicht umbringen? Und warum handle ich überhaupt? Was will ich überhaupt haben? keine Antwort. Dieses Spiel lässt einen einfach nur los und sagt, jo, du bist jetzt halt hier in dieser verkackten Situation und weißt nicht, was los ist. Wir wachen da ja auf in so einem Atombunker. Dann ist noch so ein Typ mit Maske, der sagt einem, jo, du hast die Arschkarte gezogen. Ich verrecke hier gerade schon, aber du kannst es noch schaffen. Geh mal da und dahin. Ja, und dann darfst du losstiefeln.
Ja, aber alles andere ist wirklich komplett offen. Also man kann sich auch wahnsinnig schlecht, wir haben ja im Discord versucht, uns so ein bisschen auszutauschen. Warst du da schon oder ist das so? Und ich habe auch einen Ort, den ich in der Anspielsession in London gesehen und gefunden habe, den habe ich bis heute gar nicht gebraucht oder benötigt oder bin da überhaupt nicht vorbeigekommen. Es ist wirklich komplett offen. Du kannst jeden umbringen, den du möchtest. Du kannst mit jedem reden, also nicht mit jedem reden, aber du kannst mit Lösungswegen unterschiedlicher Art auch agieren. Also du kannst, was ich, mit den Bäcker umbringen, du kannst aber auch seine Quest annehmen, das kennt man ja, ja schon so. Aber es hat irgendwie so gar keine Guidelines. Also das ist wirklich erstaunlich. Und du kannst auch in beliebiger Reihenfolge das Zeug machen. Du kannst den Hintereingang da finden, du kannst das dort schon entdecken, was später erst irgendwie vielleicht dir klar ist, was das überhaupt bedeutet. Es ist wirklich erschreckend, weil man das, gerade wenn man jetzt so ein Ubisoft-Spiel gespielt hat, ich meine, das ist jetzt gar nicht despektierlich, aber das ist so... Man hat auf einmal keine Hand, die einen führt. Ja? Kein Tutorial, keine Questline. Natürlich ploppen dann auch Sachen auf, wenn man was Neues entdeckt, wie beispielsweise den Bogen. Wenn du den das erste Mal findest, dann wird dir halt kurz die Steuerung eingeblendet. Aber das war's. So. Ja. Und das ganze Spiel ist ja wirklich ein Detektivspiel. Das, auf den ersten Blick denkt man, das ist so ein Survival Shooter-Spiel, aber es ist sehr viel mehr, finde ich, Detektivspiel mit leichten Survival- und Action-Elementen, denn die ganze Quests-Geschichten, das ist nicht so, dass du einen Questgeber hast, der dann sagt, geh da hin und mach das, sondern du findest dann halt Dokumente. Also die eine sagt dann, ja, ich habe das und das, und dann musst du diesen Text auch lesen und könnte doch dort ein Hinweis liegen. Und dann gehst du halt dorthin an diesen Ort und kriegst manchmal auch nur so grobe Anweisungen. Also hier, ich zeichne dir auf der Karte ein, wo ich glaube, dass dieses Camp sein könnte. Und wenn du dann dorthin gehst, dann musst du halt alles durchsuchen und ziemlich genau beobachten und findest dann ein Dokument und dann erschließen sich die Clues so langsam. Aber du musst es auch nicht so machen. Also es ist wirklich erschreckend, dass es, wie schnell man sich entwöhnt von so einer Art von Videospiel, oder? Ja. Ich meine, das war doch in den 80ern eigentlich auch relativ normal so.
Ja, und es ist auch geil. Also ich habe wieder viel über mich gelernt. Ihr wollt nicht in meiner Nähe sein, wenn irgendwie hier eine Atombombe hochgeht und wir so halb überleben, weil ich habe die ersten beiden Polizisten, die da für Ordnung sorgen sollten, missinterpretiert und erstmal über den Haufen geschossen, um an genügend Sachen für mich zu kommen, damit ich safe genug bin. Nur um mich dann wenige Sekunden später mega schlecht zu fühlen, weil ich halt gecheckt habe, ach, das waren ja keine Bösen. Ich habe die jetzt echt einfach so auf der Straße umgebracht, nur weil das keiner gesehen hat. Ach so, na, okay, well, hi, ich bin jetzt hier, ich bin auch in der Stadt. Ja, ich habe eure beiden Typis umgebracht. Vielleicht waren die ja sogar böse, wer weiß. I don't know. Diese Unsicherheit finde ich aber wahnsinnig faszinierend. Also das ist ja das, was ich gerade an Videospielen geil finde. Wenn sie dir nochmal so das Gefühl geben, kacke, ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Aber alles funktioniert. Alles hat ja irgendeine Form von Fortschritt. Also ich habe da natürlich dann jede Menge alte Knarren gekriegt, konnte die dann gut umtauschen in dem Laden, den ich durch so einen Hintereingang gefunden habe. Und dann kam ich auch vor allen Dingen in die Stadt rein, wo ich eigentlich nicht mehr reingedurft hätte, weil die Leute ja gesehen haben, ey, ich schieße deren Leute über einen Haufen. Und auf einmal war ich doch drin und dann hat das keinen mehr so richtig gestört.
Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wir werden ja auch nächste Woche nochmal ein ausführliches Review zu machen.
Ja.
Da können wir auch vielleicht ein bisschen in Spoiler-Part hinten rein noch. Also ich bin jetzt knapp 10 Stunden drin, so in dem Spiel. Mhm. Und was mich jetzt so ein bisschen stört, also diese anfängliche Begeisterung, die man jetzt auch rausgehört hat, über dieses sehr offene, fällt gerade so ein bisschen wie so ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn man mehr spielt, weil alles so konsequenzlos ist. Also Beispiel, ich habe dann halt die Bäckerin irgendwann aus Ungeduld, oder dem Pfarrer war es, ich habe den Pfarrer dann irgendwann aus Ungeduld einfach umgebracht. Ich habe halt erst versucht, alles mit Quests zu lösen,
Arsch
zu machen.
Ich wollte mal so sagen.
Und dann wollte ich aber halt unbedingt seinen Schlüssel. Ich habe jetzt aber, man musste sich irgendwie entscheiden, nehme ich jetzt die Quest von dem Bäcker oder nehme ich die Quest von dem Pfarrer, weil die halt so ein bisschen konträr sind. Und dann konnte ich die Option nur noch wählen, ihn quasi zu einfach so stehen zu lassen. Aber es gibt nicht, wie bei einem Fallout, konnte ich jetzt nicht seinen Schlüssel klauen oder so, weißt du? Weil ich die Quest nicht gemacht habe, sondern weil ich mich für einen anderen Pfad entschieden hatte, war dann der Pfad wirklich zu. Und dann ich so, ja okay, ich probiere jetzt mal, was passiert, wenn ich den umbringe. So, und dann habe ich ihn halt einfach umgebracht, dann hatte ich das Item, alles gut, und dann lag der da halt seit Stunden rum. Aber es geht halt, kein Mensch geht in diese Bäckerei. Du kannst den Bäcker umbringen und da wird nie wieder jemand reingehen. Du bist der einzige Kunde. In der Kirche, da stehen vorne dran drei Wachen. Da geht nie jemand rein und guckt. So, ja. Und das ist alles so konsequenzlos. Das fällt dann so in sich zusammen, dieses Kartenhaus, weil dann die Immersion halt auch total bricht. Diese absolute Freiheit ist dann auf einmal auch wie so ein Freifahrtschein. Mein Kollege von IGN in den USA, mit dem ich da in London war, der hat dann auch gesagt, er probiert es mal alle umzubringen und hat es dann auch wirklich gemacht. Ja? Ist dann einfach rum, blutrünstig und hat einfach alles über den Haufen geschossen und gemacht und getan. Klar, kann auch lustig sein, aber wie du auch schon gesagt hast, da steht dann halt vorne eine Wache und wenn die dich nicht hört, dann pfeift die halt weiter fröhlich rum, während du hinter ihrem Rücken das gesamte Dorf metzelst. So, das ist dann ein bisschen doof. Dann muss die Freiheit sich das halt auch, dann muss das auch konsequent durchgestylt werden, dass es dann halt auch wirklich Konsequenzen für dich hat.
Da merkt man eben, von wo das Spiel kommt, von Rebellion. Die haben ja bisher Sniper Elite gemacht. Ich hatte letztens auch gesagt, mit Rogue Trooper, das Spiel. Die sind das halt gewohnt, so sehr mechanische Spiele eher zu machen, die halt so funktionieren, dass alles so seine festen Laufwege hat und nicht irgendwie alles ineinander greift. Also sowas Höheres wie, ich gehe jetzt da mal gucken und dann hat der Charakter XY gesehen und dadurch ist Variable Z erfüllt und dann ist das und das anders. Das gibt es hier leider so in der Form nicht. Und trotzdem ist es atmosphärisch sehr, sehr dicht und ich bin schon sehr gespannt, worauf wir uns dann einigen werden im Reviewcast.
Ja, und vor allem ist es kein so ein großes Spiel. Also man hat nur vier relativ abgesteckte Gebiete, wo man schön viel erkunden kann. Aber das ist auch ein überschaubares Spiel. Gerade jetzt nach Assassin's Creed ist es fast schon wieder eine Wohltat, so ein kleines, gemütliches Spiel zu haben, wo man sich da umgucken kann. Ja.
Vielleicht noch als Warnung, wir haben es ja in der Vergangenheit auch mit Fallout verglichen. Ich würde sogar sagen, jetzt nach dem Anspielen, was ich hatte, nur weil man Fallout mag, heißt das überhaupt nicht, dass man Adam Fall mag. Die sind sehr, 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 sehr
unterschiedlich. Komplett anderes Genre.
Ja, ja, ja. Also bloß nicht darauf reinfallen, so denken, da kriegt man sowas Ähnliches, weil es so ein bisschen so aussieht. Das ist ein Trugschluss, wie man sagt, auf Deutsch.
Also ich bleibe auch nach wie vor dabei, das klingt irgendwie alles interessant. Also auch gerade jetzt, der Schluss hat mich wieder reingeholt, dass ihr gesagt habt, dass es dann doch relativ abgesteckt ist und eben nicht so super umfangreich. Weil so ein Detektivspiel, so in der Postapokalypse, London, ja doch, finde ich, irgendwie hat das was. Ich bin gespannt. Ich glaube, da höre ich in euren Review-Cast schön nochmal rein.
Sehr gut. Und ich höre jetzt rein in deine Erkundungen in Death Stranding und bin mega gespannt, was du mitgebracht hast an Kopfwirrwarr.
Sehr viel Kopfwirrwarr. Ich glaube, du wirst auch sehr viel selber reden müssen, weil ich noch sehr viele Fragezeichen habe, was dieses Spiel anbelangt.
Aber ja, frisch angefangen, oder wie?
Nee, also ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Zeit geguckt. Ich würde jetzt mal so tippen, 7-8 Stunden vielleicht.
Dann hast du Fragile auf jeden Fall besser kennengelernt schon mal.
Wer ist Fragile?
Dass die Dame vom Anfang, die
habe ich einmal gesehen bis jetzt.
Okay, wow.
Ich habe mir auch Zeit gelassen. Also ich habe das Gefühl, dieses Spiel verlangt von mir, dass ich mir Zeit lasse.
Sehr viel.
Genau, und das finde ich auch gut. Also es ist so ein meditatives, ich trage ein Paket von A nach B und durchstreife dabei eine wunderschöne Open-World-Spiel. So habe ich es bis jetzt wahrgenommen. Und das macht mir tatsächlich auch Spaß. Ich weiß nicht, wie lange mir das Spaß macht. Weil dieses stetig, okay, ich lade mir irgendwas auf den Rücken, dann gehe ich da irgendwie hin und pass auf, dass ich dabei nicht umkippe. Das ist irgendwie ganz nett.
Aber hast du so bestimmt noch nirgendwo anders in dem Spiel mal gemacht, oder?
Niemals. Ja. Naja, nee, also das ist, ne, dass man wirklich auch ausgleichen muss, aufpassen muss, wo man langtritt, dass man einmal die Umgebung scannt und schaut, oh, guck mal, da ist jetzt aber ein Stein, da muss ich jetzt aber langsam drum rumwatscheln, damit ich nicht umfall. Das ist schon sehr eigen. Also
vor allen Dingen, wie gut das auch an dem Controller gebunden ist. Ich habe ja immer die Leute, die dann sagen, ja, ich habe das am PC gespielt. Ja, wie denn? Ja, mit Maustastatur. Dann denke ich so, da ist ja aber schon mal 4% der ganzen Erfahrung flöten gegangen, weil es halt so geil ist, das mit dem DualSense zu spielen und vernünftigen Rumble und dem Rumble-Effekt auch vor allen Dingen hinten in den Triggern jetzt in der PS5-Version. Das ist schon super cool.
Ja, nee, das stimmt. Also das ist schon, es fasziniert mich. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß ja, das letzte Mal haben wir drüber gesprochen. Beim ersten Mal bin ich, glaube ich, nach so 2-3 Stunden abgeprallt und dachte mir so, nee, das lasse ich jetzt lieber. Und jetzt bin ich aber so richtig schön. Ich habe mir Zeit gelassen, deine flammende Rede vom letzten Mal, beim letzten Podcast, die hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass ich mir dachte, boah, okay, da steckt irgendwas so Geniales drin. Ich möchte das verstehen. Ich möchte da eintauchen. Und genau, deshalb habe ich mir da ganz viel Zeit gelassen, bin reingegangen und habe sehr viele Pakete geschleppt, habe jetzt mittlerweile auch ein Moped und kann damit noch schneller hin und her fahren und ganz viele Aufträge erledigen.
Da habe ich direkt eine Frage an dich. Also du bist also über den ersten großen Berg ja rüber geklettert. Waren da viele von der Community erstellte Hilfsmittel für dich bereit? Oder ist es noch so, dass es auch guckt, wie lange hast du schon gespielt, wie viel wird dir davon angeboten? Konntest du den Community-Online-Aspekt beim Klettern schon in irgendeiner Form nutzen? Beziehungsweise wie hat er auf dich gewirkt?
Also wenn du das erste Mal in unerkundetes Gebiet vorstößt, dann ist da ja nichts, weil du ja erstmal das Netzwerk verbinden musst. Ne? Du musst ja diese Außenposten ansteuern und die dann verknüpfen. Entsprechend der erste Weg ist immer, da bin ich immer auf mich allein gestellt, aber genau dann, und da bin ich mir ein bisschen unsicher, weil ich habe auch das Gefühl, dass so nach und nach immer mehr Bauten kommen. Also wo vorher war da eine Brücke, die über so einen Fluss führte und mittlerweile sind da drei oder vier. Also das verändert sich, glaube ich, aber auch mit diesem... Ja, da sind so viele Sachen, die ich noch nicht verstanden habe, aber du steigst ja auch in diesem Level auf, in diesem Bridge-Link-Level.
Genau.
Und dadurch das ist das, ja. Hat man mehr Kapazität und dadurch, okay, siehst du, dann werden mehr, siehst du gleich wieder was verstanden. Aber da muss ich halt nach wie vor sagen, dieses Spiel macht nicht so den allerbesten Job, Dinge zu erklären. Es ist aber, finde ich, in einem Maße, wo ich sage, okay, ich verstehe das Grundprinzip, ich kann damit Spaß haben und so nach und nach fallen die Groschen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, das gefällt mir. Das Einzige, und da habe ich mich wieder dran erinnert gefühlt, wie ich damals eben aufgehört habe, ist, dass dieses Spiel in der Narrative dich einfach wahnsinnig viel mit komischen Vokabeln voll labert. Also, ne, von, du hast deine BTs, du hast Chiralium, du hast ein chirales Netzwerk, du hast deine Mules, du hast Kryptobioten und keine Ahnung was. Und ich denke mir jedes Mal so, ey, was wollt ihr euch noch ausdenken? Könnt ihr nicht einfach mal ganz normal erzählen, was hier gerade passiert? Das ist immer noch so was, wo ich so, ja, ein bisschen gemischt bin. Wie gesagt, gleichzeitig ist diese Welt wahnsinnig faszinierend, aber gleichzeitig erklärt oder, ja.
Gibt es irgendeinen Charakter, der dich emotional abgeholt hat schon?
Naja, so viel waren da ja noch nicht, ne?
Okay.
Also, ja, nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Da also war
du
bis
lernst
jetzt noch
ja noch einen Doktor kennen und du lernst halt Fragile noch besser kennen. Dann ist der Bösewicht, den wir es ja schon gesehen haben, den mit der fiesen Maske.
Einmal ganz kurz. Genau, einmal also ich bin noch nicht mal, vielleicht um dich, um das einzuordnen, ich bin noch nicht mal bei dem nächsten großen Knotenpunkt. Also bei der nächsten, wie heißt das, Not City, Port Not City oder sowas, da bin ich noch nicht mal. Also das ist meine nächste Mission. Und davor bin ich aber lieber noch mal zwischen den alten Knotenpunkten hin und her gereist und habe Pakete ausgetragen, weil ich ein Moped habe. Habe ich schon erzählt, dass ich ein Moped habe?
Ja, die Steuerung des Mopeds gelingt dir gut? Findest du es eine Erleichterung oder eher sogar, was hole ich jetzt das Moped, soll ich nicht das Moped holen? Ist das was wert, ist das nichts wert? Wie kann ich das?
Ich steige nicht mehr vom Moped ab.
Ah, sehr gut.
Also ich habe es wirklich, glaube ich, kurz vorm Zusammenbrechen in meine Garage geparkt, weil ich es halt wirklich komplett, also keinen Schritt mehr ohne gemacht habe, aber auch entsprechend meine Pakete so doll gestapelt habe, dass ich der Sam, der Hauptcharakter, gar nicht mehr bewegen konnte, wenn ich nicht auf dem Moped saß. Also deshalb, das ist so meine Taktik.
Was macht das Baby mit dir?
Das Baby macht mit mir, dass es mich nervt.
Okay, es nervt.
Ja, weil du musst ja immer zwischendurch, ne, wenn es dann weint oder so, dann guckst du runter und dann musst du es so ein bisschen schütteln, damit es wieder froh ist und dann schnalle ich es mir wieder drauf und laufe weiter. Und ich habe das ehrlich gesagt auch total lange jetzt vernachlässigt. Ich habe dann irgendwann mit ganz schlechtem Gewissen nochmal nachgeguckt und habe gesehen, du hast ja so eine Leiste, wo du siehst, wie der Zustand von dem Bibi ist. Und es war sehr gefährlich, tief, niedrig. Und da dachte ich, oh, jetzt muss ich aber erstmal hier 10 Minuten stehen und das Baby ein bisschen schütteln, damit es wieder happy ist.
Schön, dass du das gemacht hast. Ich sage dir, in 40 Stunden wird dir das ein anderes Gefühl geben, wenn du es gemacht hast. Und vor allen Dingen auch eine andere Form der Panik, wenn das, was dir vielleicht nur negativ ans Herz gewachsen ist. Ja, naja, damit was negativ passiert.
Aber ja, bis jetzt verstehe ich diese Mechanik noch nicht und die Bindung zu dem BB ist jetzt abgesehen von Zwischensequenzen auch noch nicht so gegeben. Aber ey, ich bin wahnsinnig gespannt, gerade auch diese BTs, diese Schattenwesen, die dann ab und an halt eben auftauchen, das fände ich schon sehr spannend. Manchmal auch da haben sie mich genervt. Da bin ich gerade mit meinem Moped von A nach B gefahren und dann tauchen sie auf und dann ziehen sie mich runter und ich verliere meine Pakete und ich bin so, Aber ich bin.
So ist das
bin,
mit der Umwelt, ne? Da müssen wir uns drum kümmern. Ansonsten fängt sie an, uns auch selbst zu zerstören.
Weil ich will doch nur Moped fahren. Nein. nee, stimmt. Deshalb, ich bin gespannt. Bis jetzt kann ich noch nicht viel sagen, außer dass ich neugierig bin. Und ich glaube, ich sollte mich darauf konzentrieren, vielleicht weiter in der Geschichte zu kommen, anstatt die ganze Zeit Pakete mit meinem Moped auszutragen. Das wäre vielleicht zielführender. Aber
man macht das, worauf man Lust hat in dem Spiel. Es bringt einem ja alles irgendwie was. Aber ja, ich habe auch ganz viel am Anfang, als ich dann verstanden hatte, wie dieses Spiel im Spiel sozusagen funktioniert, diese Pakete einfach auszuliefern, habe ich mir das erstmal angeeignet, bis ich darin mich kompetent gefühlt habe in dem Job, den ich da mache, bevor ich die Story weiter aufgeklärt habe. Aber das ist halt das, also Story natürlich, wie bei Metal Gear Solid auch, so dieses Hintergrund-Ding von den Charakteren und wofür sie stehen und, das ist ja das Besondere. Manu, hast du eigentlich, bitte, Basti?
Eine Sache musst du mir noch vielleicht beantworten, bevor Manu sagen kann, was er von Death Stranding hält. Diese ganzen Ressourcen, die man einsammeln kann, da blicke ich immer noch nicht hinter. Du kannst ja Metalle einsammeln und diese, vergessen, wie das andere heißt. Mhm. Und was mache ich denn damit? Also auch diese Stationen, die ich halt ansteuere, die haben das ja da quasi auf Lager. Und ich habe die jetzt ganz oft recycelt und da drin gelassen, aber bin so, naja, aber ich kann ja nicht zugreifen auf diese Ressourcen, wenn ich nicht an diesem Knotenpunkt bin.
Naja, du kannst später dann immer darauf zugreifen, wo du halt sie einsetzen möchtest zum Wohle der Menschheit, indem du für andere den Weg ebenfalls leichter machst. Die kannst du zum Beispiel für den eigenen Brückenbau benutzen oder für die für das Kaufen und Verbessern deiner Ausrüstung.
Genau, aber dafür muss ich sie mit mir rumschleppen.
Du kannst sie später einbunkern und immer raus benutzen aus dem Hauptknoten.
Okay. Das fand ich bis jetzt noch so ein bisschen umständlich. Ich würde auch gerne eine Brücke für irgendjemanden bauen, aber ich habe auch keine Lust, 1000 Kilo Metall auf meinem Rücken mit mir rumzuschleppen.
Ja, das ist nicht sinnvoll, genau.
Ja, okay. Ja, verstanden.
Manu, wie hoch war denn dein Dooms-Level am Ende deiner Erfahrung mit?
Ich habe es gar nicht gespielt.
Gar nicht gespielt. Ne?
Also ich habe es 2 Stündchen mal angespielt, um es zu testen, wie es auf dem neuen M3-Chip auf dem iPad läuft. Ja. Genau. Mhm. Das war meine einzige Erfahrung. Ja, auf der Konsole habe ich es einmal installiert und dann nach einer halben Stunde Cinematic gedacht, oh nee, ich glaube, ich will lieber was spielen heute.
Ja. Ich finde auch, das ist ein Spiel, da muss man echt in Stimmung für sein. Also für mich hat es, weiß ich nicht, irgendwie hat es gerade genau richtig gut reingepasst. Aber ja, man aber muss
ich hatte halt auch das Moped dann schon auf dem iPad tatsächlich. Bin da auch mit rumgefahren.
Echt?
Das war ganz cool, ja.
Wie schnell warst du denn unterwegs?
Ich weiß nicht, vielleicht war das Moped auch irgendwie.
Ja. Er hatte halt einen Mac.
War das vielleicht da lief irgendwie das Spiel so ein DLC doppelt so schnell. Oder so? Es hatte da ja auch schon alle Patches. War das nicht so, dass das Moped irgendwann von Anfang an hatte oder so? Ich weiß gar nicht.
Nein, das Moped ist in der Anfangssequenz erstmal drin. Das ist ja ein Filmchen.
Ach so.
Nee, ich konnte schon.
Und dann später konnte man fahren, dann müsstest du eigentlich zum ersten Knotenpunkt gekommen sein. Ich glaube, vorher kriegt man es nicht. Den ersten Berg muss man ohne
aber hat mich bisher nicht gehuckt. Das Spiel ist mir zu kryptisch tatsächlich so ein bisschen. Und das Gameplay ansonsten reizt mich zu wenig, dieses absichtlich fade. Es ist ja eigentlich eine AAA-Version von dem Foddy-Game, wenn man mal ehrlich ist, oder? Dieses Quads. Boah,
also kommt drauf an, wie man es machen will. Also man kann auch es mit Frogger vergleichen, wo man ja auch nur über die Straße muss und das irgendwie hinkriegen muss. Das ist schwierig, was jetzt das Gameplay des Paketauslieferns angeht. Aber ja, da sind viele Aspekte drin.
Aber man kann
oder am Ende, man kann sich ja sogar, wenn man will, eine Rennstrecke bauen mit den ganzen Ressourcen, die man macht und dann mit den Bullis da rumtrödeln, wie man will.
Ja, und ein bisschen Stealth und ein bisschen Schießen gibt's auch noch.
Genau, es ist also von allem irgendwie ein bisschen was drin. Und am Ende war mein größter Kritikpunkt tatsächlich aber das Kämpfen, was zwar gut und kompetent ist, aber da habe ich nicht das Besondere erlebt. Und das ist übrigens ein ganz ähnlicher Kritikpunkt, den ich auch immer bei Metal Gear Solid drin hatte. Mhm. Ich fand die Kämpfe in Metal Gear Solid immer wahnsinnig dröge und blöd. Das hat sich immer nur einfach zu komplex für das, was man am Ende macht, gesteuert. Und das ist bei Death Stranding durchaus ähnlich. Wenn man dann später diese High-End-Kämpfe hat, da kann man eigentlich gegen jeden gewinnen. Man muss halt nur die ganze Zeit im Kreis rumlaufen und immer wieder die erst einfangen, dass sie sich so verheddern und dann kann man sie finishen und das macht man halt bis zum geht nicht mehr, bis man diese Camps quasi gesäubert hat. Da ist zum Beispiel Assassin's Creed Shadows spielen mit den Kämpfen und so ein Camp ausräumen deutlich cooler. Sehr viel besser, sehr viel einfacher. Aber soll das ja vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht gehört das auch zur Gesamterfahrung dazu. Ansonsten habe ich an Death Stranding nichts auszusetzen. Ganz anders als an unserem nächsten Spiel. Das ist allerdings auch erst im Early Access. Nämlich Wreckfest 2 ist in den Early Access gestartet auf Steam. Und Manu und ich haben es gespielt. Und Manu, sag du doch erstmal. Ich habe jetzt so lange geredet.
Ja, Wreckfest ist so ein bisschen die Wiedergeburt. Bugbear hat ja gesagt, okay, der Manu hat gesagt, ihm fehlt Destruction Derby von der ersten PlayStation. Dann gucken wir doch mal, was wir machen können. Und das wurde dann auch erfüllt, so ein bisschen zumindest. Bugbear Entertainment hat ja auch schon Erfahrungen mit, was so Arcade-Rennspiele mit Schadensmodell angeht. Und Wreckfest 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr, sehr cool. Und deswegen ja der logische Schritt, jetzt einfach Wreckfest 2 anzukündigen und dann eben jetzt sofort in den Early Access zu starten. Ich bin allerdings, es ist ja wirklich Early Access, aber es ist halt sehr underwhelming bisher, was da drin ist. Da ist nämlich fast gar nichts drin. Also
irgendwie, eine Strecke von allem, ne? Ja.
Du gehst da rein und dann ist halt ein Quick Race, das gibt noch keine Musik im Hauptmenü und dann hast du vier langweilige Autos halt, die noch keinen Namen haben, die halt American und European heißen. Klar, du kannst halt schon painten und so Kram. Und dann hast du halt eine Strecke auf dem Schrottplatz und dann fährst du rum. Und dann gibt es noch drei andere Strecken, die du dann nicht im Quick Race ausrufen kannst, sondern halt dann im Custom Race. Und dann kannst du dir halt so zusammenklicken und dann kannst du dann noch so einen Rundkurs fahren und so. Und ja, das war es dann halt auch schon. Ich meine, es ist halt wirklich so, sie haben auch in der Pressemitteilung dann gesagt, hey, das ist jetzt wirklich ein echter Early Access und nicht so ein Marketing-Instrument Early Access, dass wir nur quasi jetzt irgendwie einen Early Start oder sowas hinlegen, sondern das ist wirklich einfach, wir starten jetzt sozusagen mit euch den Kern der Entwicklung und schauen halt, was die Community will. Aber fand ich jetzt fast schon einen Ticken zu früh. Ich meine, es ist Wreckfest, wie man es kennt. Man fährt halt im Kreis und dodgt ein bisschen die Autos weg. Aber es hat sich jetzt noch nicht irgendwie angefühlt, als bräuchte man das schon dringend, wenn man halt Wreckfest 1 hat. Lohnt sich das auch heute noch, das zu spielen? Da war jetzt noch nichts drin, wo ich denke, geil, ich freue mich auf den Nachfolger.
Ja, da sagst du was. Das ist auch mein Eindruck. Ich verstehe nicht so recht, was die Daseinsberechtigung für den zweiten Teil werden soll, außer das sieht halt schöner und ein bisschen moderner aus. Mhm. Für mich ist das, was ich da jetzt erkennen kann in diesem Early Access, genau das gleiche wie Wreckfest 1, also bis auf Streckenlayout und Assets und alles, plus halt so ein Hochglanz-Shader-Gedöns, der mit oben drüber ist, eine HDR-Unterstützung, technisch hier und da ein bisschen nicer, aber noch nicht mal irgendwie, was das Wreckfest an sich, also die Zerstörung der Autos oder so angeht, ist hier jetzt nichts drin, was nicht im ersten Teil schon genauso da wäre. Und anders als viele, die immer alle sagen, ja, Wreckfest finde ich super, muss ich sagen, mir hat ja Flatout 2 zum Beispiel besser gefallen, insgesamt, weil es als Rennspiel noch besser funktioniert hat. Das ist jetzt aber natürlich, da muss man auseinanderklamüsern, was ist jetzt was. Es gibt den Wreckfest-Rennen und es gibt halt diese Wreckfests, wo man in der Arena gegeneinander fährt und einfach versucht, so T-Bone ist der Klassiker, ich fahre Basti in eine Seite und er verliert zwei Türen und ist halb Schrott und ich habe Punkte gekriegt. Und am Ende geht es darum, wer hat am meisten Punkte gemacht, das heißt, wer hat am meisten Schaden angerichtet. Und dann muss man nicht mal Last Man Standing sein, sondern es geht wirklich darum, wer macht das am intelligentesten, taktisch klug, Schaden anzurichten. So, das funktioniert noch am besten. So ist Wreckfest cool. Das ist aber natürlich dann in dem Moment kein Rennspiel. Das, was sie mit Flatout gemacht haben, den Rennspiel-Part, den gibt es in Wreckfest 1 auch. Den fand ich aber nie richtig gut, weil es gibt in Wreckfest dann immer so Rundkurse, das heißt Linkskurven und Rechtskurven. Und da das halt massig viele Autos sind, ja, jetzt in Wreckfest 2 noch mehr Autos als im
24.
ersten. Genau, 24. Geht es nur darum, wie komme ich als erster zum Scheitelpunkt? Weil dann kriege ich auf jeden Fall die Kurve und hau irgendeinen raus. Und dann ist es so ein Trial-and-Error-Ding, weswegen man auch jedes Rennen immer wieder neu starten kann oder sich schnell zurücksetzen kann, sobald mal was nicht gut läuft. Es ist wahnsinnig frustrierend, irgendwie in der Außenbahn zu sein. Und manchmal kommt man da halt einfach hin und dann hat man immer die Arschkarte gezogen und dann fühlt es sich so durchgängig super unbefriedigend an, diese Rennen zu fahren. Sie sind ein großes Glücksspiel. Das heißt nicht, dass man natürlich lernen kann und besser werden kann und immer versuchen kann, in die Innenbahn zu kommen. Das ist für mich aber halt eigentlich nicht gutes Rennen fahren. Es geht nicht wirklich darum, wer kann am schnellsten um die Strecke fahren, weil das kannst du eh nur als Erster machen, falls du dann Abstand hast und dann dem Feld wegfahren. Alle anderen, die halt irgendwas miteinander zu tun haben, nehmen sich immer permanent Zeit weg und versuchen halt den anderen wegzukriegen.
Plus, es gibt diese Kreuzung. Ich mag das ja sehr und es ist lustig, aber es ist natürlich ein reines Arcade-Glücksspiel, das ist absolut so. Aber was ich am witzigsten finde oder am komischsten ist, dass der eigentliche Modus Wreckfest in der Early-Access-Version ja gar nicht drin ist. Es gibt ja nur das Rennenfahren. Es gibt ja nicht mal den Modus, dass man einfach auf Punkte spielt. Das ist ja noch absurder eigentlich.
Es gibt diese Stunt-Strecke, da geht das glaube ich schon, dass man...
Die ist ja nur Sandbox. Das ist halt, genau, das sind ein paar Sandbox. Loopings rum und so, das ist halt jetzt sehr, sehr, sehr früher Early-Access.
da sieht man halt auch die Physik, die funktioniert auch gut. Ne? Also nicht falsch verstehen, das ist schon beeindruckend. Ich würde jetzt auch kein anderes Spiel kennen, das so die Zerstörung zelebriert wie das. Vielleicht halt BeamNG, die machen das allerdings dann wieder sehr viel simulationslastiger und besser. Das kommt übrigens aus Bremen, hier aus Deutschland, wer das noch nicht kennt. Beam, wie der Strahl, BEAM.NG. Total sperriger, blöder Name, versteht bis heute niemand. Ist auf Steam am PC erhältlich, lässt sich sogar mit Controller gut steuern. Ist oft im Sale, irgendwie nie fertig. Auch ständig, ich glaube seit 7 Jahren im Early Access oder sowas. Hat gerade ein Rallye-Update gekriegt und jetzt kann man da Rallye fahren. Richtig coole Simulation, macht mit gutem Equipment richtig viel Spaß. Und da kann man auch alles kaputt machen. Da wird vor allen Dingen alles simuliert, auch vom Motorschwung bis hin zu, wenn eine Tür offen ist, dass sich das nach hinten links dann immer so rauszieht. Das ist bei Wreckfest ja alles nicht. Das ist ja optisch hauptsächlich und da geht es nicht wirklich um die Fahrphysik. Wenn es um Fahrphysik gehen soll und Bugbear, empfehle ich immer noch Rally Trophy, falls das jemand noch kennt. Auch ein Rallye-Spiel von Bugbear.
Nein.
Kennst nicht Rally Trophy? Hau dir den Soundtrack mal rein. Das ist einfach auch sehr, sehr schön, einfach nur den Soundtrack zu genießen. Rally und dann Trophy.
Okay, ja, mache ich nachher mal Recherche. Wisst ihr, auf welches, also wo ich mal wieder Lust drauf hätte, weil ihr jetzt gerade darüber geredet habt, über Wreckfest? Nee. Ich hätte mal wieder richtig Lust auf ein Burnout. Boah, das waren Rennspiele, Freunde.
Oh, das vermisse ich sehr. Und Split ist nicht Split Fiction, sondern Split Second. Ich musste nämlich auch in deinem Cast, Michi, ich habe genau das Gleiche. Jedes Mal denke ich.
Das mochte ich auch sehr, tatsächlich. Ja. Und ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den ersten Wreckfest oder das erste Wreckfest habe ich mal angespielt. Und da hatte ich halt die Hoffnung, dass es so ein sehr arcadiges Spiel ist, weil die Anmutung das irgendwie verspricht. Aber da, es war mir zu realistisch. Ich weiß nur, dass ich in so einer Arena mit dem Auto saß und versucht habe, die anderen Autos wegzurammen und ich es einfach nicht hingekriegt habe.
Das ist ja witzig, weil einfach zu hören, dass Wreckfest zu realistisch ist, nichts an diesem Spiel ist in irgendeiner Form realistisch.
Aber es hat immerhin ein Schadensmodell, was ich auf die Farbe
im Vergleich. Das
Was ich auch vermisse, ist Motorstorm Apocalypse. Das war auch richtig geil.
Das war super. Allgemein Motorstorm war super, ja.
Das und war Blur geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber Blur ging auch völlig zum Unrecht unter.
Ja. Wann war Blur und Split Second, jetzt hätte ich auch First Fiction gesagt, die waren doch sogar relativ zeitgleich, ne?
Ja,
genau. Das war eine tolle Zeit. So viele tolle Rennspiele.
Bei Wreckfest 2 gibt es in der Strecke auch wieder diese X-Kreuzung. Das ist ja auch sowas, eine absolute Hölle. Da kannst du einfach perfekt fahren und nur weil so ein absoluter Dulli halt hinterher dödelt und später zu der Kreuzung kommt, wo du dann schon vorne schön wegfährst, knallt der dich da dann halt weg und es bringt ja eigentlich keinem was. Also auch ihm, der ja eh schon letzter ist, ist nur noch weiter hinten. Das ist eine absolut bizarr.
Man kriegt ein T-Bone-Steak, was will man mehr? Genug tun, Boned zu haben.
Ja. Aber schön, dass du das an der Stelle gespannt, was damit passiert.
Du hast mir geschrieben, hey, hier, guck mal, meine Platzierung, das ist voll schwer und ich hab dich geschlagen. Das wollte ich an der Stelle offiziell.
Ja, hat er.
Ganz casual, einfach nur mal nebenbei erwähnen hier.
Richtig schön gut gehabt und hast tatsächlich den ersten Platz geschafft in Wreckfest 2 gegen die KI. Das ist mir nicht gelungen in der Form. Das ist
auch echt übel, ja. Man muss sehr viel Glück haben, sich dadurch zu quetschen auf jeden Fall. Ja.
Wenn man halt mal weg ist und dann nicht irgendwie noch erwischt wird bei den X-Kreuzungen, dann ist es relativ einfach, glaube ich, wegzufahren. Aber man muss halt die erste Runde quasi hinkriegen und sich nach vorne fahren. Ansonsten schaffst du das nie.
Wie er meinen Erfolg jetzt schmälern will, ich verstehe schon.
Nein. Ich finde das echt super. Hätte ich auch nicht erwartet, bin sehr stolz auf dich, Manu. Richtig cool. Ich hätte gern das Replay des Rennens, falls du das
gespeichert hast. Ja, habe ich extra gespeichert.
Ja, geil. Cool. Schick mal rüber, guck ich mir an. Nice.
Sehr schön.
Das mache ich dann übrigens auf meiner neuen Grafikkarte. Ich habe nämlich, und das, da habe ich in der Glückslotterie gewonnen, ich habe mir eine Radeon AMD Radeon 9070 XT kaufen können. Zum OVP. Das ist das, was sonst gerade keiner hinkriegt. Das hat aber nichts mit Kompetenz zu tun, sondern war schieres Glück. Ich war auf einer Shopseite, habe geguckt und die Suchmaske benutzt und halt einfach 9070 XT da eingegeben. Und auf einmal kam dort oben mit lieferbar zum OVP die Asus Variante dann raus. Und ich habe sofort auf in den Warenkorb legen gemacht und sofort abschicken und sofort bezahlt. Und jetzt kam die auch tatsächlich an. Nachdem es erst hieß, das Paket sei verschollen, das Paket wäre nicht da, man könnte es nicht zustellen, war es dann doch 2 Tage später da. Also Samstag hieß es noch, ich kriege kein Paket und Montag war es dann aber da. Habe ich mich gefreut, eingebaut. Und generell bin ich schon über die Jahre wenn ich AMD ausprobiert habe, eher enttäuscht zurückgeblieben. Gerade auch was Streaming angeht, sind sie ja da Generationen hinterher gewesen. Also wenn man damit streamen und spielen gleichzeitig will auf dem PC, dann sieht das nicht so schön aus, als wenn man Nvidia benutzt und deren Encoder, der heißt NVENC. Und der von AMD hat gar keinen so richtigen Namen, der heißt, glaube ich, einfach X264 AMD Half-Fank oder sowas. Das sah immer Käse aus. und das sah immer kacke aus. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, dass sie auf einem Level sind, auch beim Encoding. Und dadurch wurde diese Karte erst interessant für mich. Und das funktioniert auch. Da kann ich Entwarnung geben oder aufklären und sagen, ja, glorreich, großartig, AMD ist auf einem Level, was das angeht. Die Karte ist auch ansonsten absolut brauchbar. Ich konnte damit auch schon Raytracing benutzen, zum Beispiel in der neuen RTX-Demo von Half-Life 2.
Kurz zur Einordnung, wo ordnet die sich ein jetzt im Vergleich zum Flaggschiff von Nvidia?
Hohes Mittelfeld, würde ich sagen. Also hohes Mittelfeld, es ist eine in den Grafikkarten Level Nvidia 5070 Ti. 5070 oder 5070 Ti. Je nachdem. Die Rasterleistung ist ja bei AMD immer so ein kleines bisschen besser, aber bei Raytracing ist es ein kleines bisschen schlechter. Aber die neueste Generation ist auch bei Raytracing zumindest brauchbar. Jetzt ist es so, das will ich schon noch erwähnen, und ja, wer sich so gar nicht für Treiberkram und PC-Gaming interessiert, kann gerne ein kurzes Thema weiterskippen zur nächsten News. Das ist dann die Future Game Show. Aber ich muss das noch erwähnen, die Treiber von AMD finde ich immer noch furchtbar. Und sie sind auch instabil. Also während ich Half-Life RTX gespielt habe, also mit Raytracing und Path-Tracing und Global Illumination und Schlag mich tot, diese ganzen schönen Dinge, die Half-Life 2 jetzt in der Demo, die frei verfügbar ist, in neuem Glanz erstrahlen lassen, da will ich nur einmal kurz in die Settings von meinem Treiber gehen. Das macht man über Alt-R. So ähnlich wie bei Nvidia auch. Und dann öffnet sich das Overlay und dann stürzt halt immer das Spiel zum Beispiel ab. Oder der Treiber hat ein Timeout und der ganze Rechner muss neu gestartet werden. Das sind alles Sachen, die passieren einfach auf meinem anderen PC mit der Nvidia-Karte. Passieren die nicht. Das ist halt einfach besser optimiert dafür. Und auch bei Assassin's Creed Shadows hatte ich zum Beispiel das Problem, ja, es spielt sich ganz wunderbar und auch HDR und so funktioniert alles, aber die Screenshot-Funktion geht gar nicht. Die macht einfach immer nur Fehlbilder mit der AMD-Karte, während es bei Nvidia halt auch problemlos funktioniert, Screenshots zu machen. Und das sind immer noch so überall so Kleinigkeiten, auch zum Beispiel Browser. Immer wenn ich jetzt YouTube-Videos gucke auf dem PC, sobald ich bei 1080p oder höher bin in der Auflösung, in der Qualitätsstufe, ruckeln die Videos in so einem absoluten Synchron, so alle zwei Sekunden, so pop, 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 so ein Ruckler. Bei Chrome habe ich das nicht. Aber ich hatte ja vorher nie Probleme mit Firefox. Also liegt es an der AMD-Karte, die, wenn du dann über Firefox und Hardwarebeschleunigung Videos auf YouTube guckst, nicht funktionieren und keine ruckelfreie Wiedergabe macht. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber nervig, ich will nicht zu Chrome zurück, nur weil ich mich für AMD entschieden habe.
Das ist ja super. Versteht ihr
den Frust? Das sind so Kleinigkeiten. Ja, das erzählt einem nicht jeder Test, der da gerade online ist. Die Karten werden ja bis zum Geht nicht mehr gelobt. Aber deswegen dachte ich, wäre es hier vielleicht ein guter Ort, um über diese Kleinigkeiten aufzuklären. Das heißt nicht, dass ich unzufrieden bin mit dem Kauf. Nein, aber es ist halt nicht alles so Gold, was glänzt, nur weil halt überall die Benchmark-Ergebnisse gerade schon so großartig sind. Weniger Ärger mit dem Gaming-PC, mehr so ein konsoliges Gefühl hat man aktuell immer noch mit einer Nvidia-Grafikkarte. Ich hoffe aber, das ändert sich. Weil
ist sie dann deutlich günstiger wenigstens als die Nvidia?
Wenn man sie zum OVP wie ich kriegt, dann ist es natürlich deutlich günstiger, ja. Weil die Nvidia-Karte kostet ja 1000 Euro und die Radeon 9070 XT kriegst du für 680.
Ja, ist schon ein anderer Haus.
Das ist ein deutlicher Unterschied. Auf dem Sekundärmarkt, weil sie halt gerade auch nicht lieferbar ist, so wie alles andere, kostet sie halt deswegen auch gerade 1000.
Ja, aber das ist ja Quatsch. Also ja. Grafikkarten sekundär, also nee. Da gibt es ja genügend dann eine Stufe drunter, die man dann ohne Probleme kriegt. So, das finde ich ist Quatsch.
Aber das ist gerade auch schwierig. Also ich wüsste gerade tatsächlich bei Nvidia gar keine Grafikkarte, die wirklich lieferbar ist.
Ich habe hier noch eine 9070.
Von Nvidia oder was meinst
ja,
du?
Ja, also die alte.
Ach so, die ganz alte.
Ja, ja, genau.
970.
Ja. Ich kann ja eine Null mit Edding hinmalen.
Und AMD raufkritzeln. So, kommen wir zu den News. Hier steht einfach nur Future Game Show. Hier hat keiner einen Link eingetragen. Was heißt das?
Dass es eine Future Games Show Showcase gab?
Erzähl vielleicht? Uns davon.
Kann ich tun. Also, das war ein 1,5-stündiger Showcase mit tatsächlich ein paar gar nicht so uninteressanten Ankündigungen, wie ich persönlich fand. Mhm. Ich versuche es mal gerade ganz kurz auf die absoluten Highlights runterzudampfen. Und zwar wurde angekündigt Industria 2. Mhm. Könnt ihr euch an Teil 1 erinnern?
Ja. Nein.
Okay, ein Ja, ein Nein. Das war dieser sehr in der Half-Life-Ästhetik oder so. Er wirkte fast wie ein zweites Half-Life, so von der Präsentation her.
In Berlin war das, oder?
Bitte?
War das nicht in Berlin?
Oder stimmt, genau. Ja, genau. Das hat auch in Deutschland gespielt, ist auch zum Teil in Deutschland entstanden. Das ist ja so ein kleines Team. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt viel größer geworden sind, die auch zu Teilen zumindest aus Deutschland entwickeln. Und das war irgendwie schon optisch ein total spannendes Spiel. Spielerisch hat es da, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial nach oben gegeben und deshalb umso schöner, dass jetzt ein zweiter Teil angekündigt wurde. Und der Trailer sah auch schon sehr vielversprechend aus. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Das sieht ja echt aus wie Half-Life 2. Das ist ja krass.
Ja,
inklusive aber echt, also weiblichem Charakter, der so ähnlich aussieht wie Alex. Lustig. Von Bleakmill.
Dieser ganze Stil, den finde ich schon sehr stark. Also da freue ich mich sehr drauf, dass sie das weiterentwickeln. Und mal gucken, was da passiert. Dann wurde noch gezeigt FBC Firebreak. Das ist Remedy. Dieser Multiplayer. Bitte?
Von Remedy, ja.
Genau, der Multiplayer-Shooter von Remedy im Control-Universum spielend und ich bin ein großer Remedy-Fan und auch wenn jetzt Multiplayer nicht unbedingt die Stärke des Studios ist, also bis jetzt haben sie, glaube ich, in die Richtung eigentlich auch noch gar nichts gemacht, bin ich da aber sehr gespannt drauf. Und so das, was man jetzt gesehen hat, das sah auch schon ganz unterhaltsam aus, ist halt eben auch ein Koop-Shooter und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Dann hat man noch von Kronos The New Dawn ein bisschen mehr Spielmaterial gesehen. Das ist das nächste Spiel vom Bloober Team, ein Sci-Fi-Horror-Spiel. Man hat so kurze Szenen gesehen, so Third-Person-Shooter ähnlich, wo man da eben so eine, ich glaube, es war eine Raumstation erkundet hat. Das sah auch irgendwie ganz stimmig aus. Und es gibt eine Neuinterpretation des in Anführungszeichen Shooter-Klassikers Painkiller, der für mich jetzt nicht so der große Shooter-Klassiker war, weil ich so diese Art Spiel persönlich nicht so mag, aber es sah sehr nett aus. Muss ich sagen. Genau, das waren, glaube ich, so die größten Ankündigungen. Ich überlege gerade, ich habe mich noch sehr gefreut, Reanimal wurde gezeigt. Das ist ja das Spiel von den ursprünglichen Little Nightmares-Machern, Tarsier Studios. Mhm. Und das hatte ich auf der Gamescom schon gesehen. Das sieht jetzt immer noch total toll aus. Es ist halt wirklich sehr ähnlich zu Little Nightmares 3 tatsächlich, aber für mich einfach stilistisch nochmal auf einem ganz anderen Level. Deshalb freue ich mich da sehr drauf. Und es gab noch so zwei Spiele, die gezeigt wurden, super kurz, weil die eine Demo erhalten haben, die ich aber total cool fand. Und zwar Eclipsium, ein Horrorspiel mit so einer sehr grobkörnigen PlayStation-Optik, aber auch einem wahnsinnig geil surrealen Design. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe mir gleich die Demo runtergeladen. Und White Knuckle, auch ein Spiel in PlayStation-Ästhetik. Ich mag dieses grobkörnige runterreduzierte irgendwie. Da geht es allerdings darum, dass man aus First-Person-Perspektive, ich glaube, es ist sogar mit Roguelite-Elementen, aber im Kern ist es ein Kletterspiel, wo man Hindernissen ausweichen muss, aber meistens eben mit den beiden Händen links und rechts entlang klettern muss und irgendwelchen Hindernissen ausweichen muss. Sagen wir auch ganz spannend aus.
Ja. Apropos bröckelig, für dich, Michi, die Info, am 26. Juni kommt das 25 Jahre Jubiläums-Remaster von System Shock 2.
Ah ja,
sieht aber genau. Ein bisschen hübscher aus. Also die Leute wie ich, die den Stil jetzt vom ersten irgendwie so komisch remastered fanden, das sieht jetzt sehr basic dagegen aus. Also es hat nicht mehr so diesen polarisierenden Look, sondern eher so einen cleanen, glatten Look. Mhm. Man hätte man hätte deutlich mehr rausholen können, glaube ich, aus einem Remaster, aber spielerisch ist es natürlich ohne jeden Zweifel erhaben. Das heißt, wenn man es noch nicht gespielt hat, wird das wahrscheinlich eine gute Möglichkeit sein, da jetzt mal wieder reinzugucken mit ein bisschen Quality of Life. Aber grafische, große Updates sollte man da jetzt nicht erwarten.
Habe ich nie durchgespielt, System Shock 2. Bin ich sehr gespannt. Da ist das Remake genau an der richtigen Stelle bei mir. Da kann ich nämlich das nachholen, genauso wie ich ja System Shock nachgeholt habe durch das Remake.
Ah, okay, ja, nicht schlecht. Aber da, also ich muss nur ganz kurz zu System Shock 2 noch sagen, ich fand den Look tatsächlich sogar eher enttäuschend. Ich bin da jetzt auch nicht der allergrößte Serienfan und Kenner. Ich habe Teil 2 auch zwar schon ein bisschen gespielt, aber nie durchgespielt. Aber ich fand, das war so ein sehr glatt gelutschter Look, das der so gar keine Details hat.
Ja, das war ja mit so ähnlich wie Thief auch, außer Thief Dark Project mäßig.
Ja, also ich meine,
jetzt war sterilen,
mehr jetzt so.
Ja. Ja. In sterilen weißen Wänden. Ganz kurz nochmal zur Future Game Show. Ein Titel vom Namen sticht so für mich hinaus. The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time. Was ist das denn bitte?
Ich, also ich, ehrlich gesagt war ich da, also ich hatte sehr viele Fragezeichen. Ich kann es dir nicht so richtig sagen. Also die haben das so sehr, ja, es ist halt eher ein Gag. Also sie haben da ein fiktives JRPG geremaked. Du fängst auch direkt an am Ende des Spiels irgendwie, kurz vorm letzten Boss. Dein Inventar ist voll, weil du natürlich keinen einzigen Heiltrank benutzt hast, wie in jedem JRPG.
Geil.
Also es war irgendwie ganz witzig, aber ich habe auch nicht so ganz verstanden, was jetzt der Kern dieses Spiels ist. Also, oder was das Besondere ist. Die Anmutung war da, aber ich habe noch nicht ganz geblickt, was es letztendlich werden soll.
So die war vielleicht ja diese Meta-Ebene, dass das für Leute ist, die wirklich schon zu viele JRPGs gespielt haben und dann sich selbst so ein bisschen erkunden, genau, über JRPGs spielen. Und wahrscheinlich wird es aber am Ende dennoch ein JRPG bleiben, weil man sich
so
ja schon
es, ja,
rundenbasierte Kämpfe und Pixeloptik und.
Ist schnell wieder dahin abgedriftet, spannend. Deshalb hatte ich da dann auch das so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich habe hier noch ein paar mehr Spiele stehen, aber eins will ich noch mal erwähnen, dieses Kingmakers, sagt euch das was?
Nein.
Dieses, wo du im Mittelalter, aber mit modernem, du darfst ein Auto fahren, du hast eine AK-47 in der Hand und kämpfst dagegen die Armeen. Habt ihr das schon mal gesehen?
Ich sehe es jetzt gerade. Es sieht erstaunlich gut aus.
Ich bin auch irgendwie total neugierig. Also es ist eine super dumme, Entschuldigung, Idee. Also es ist halt wirklich eher ein Spiel, das so wirkt, als würde es sich einen Spaß erlauben. Aber dafür ist es jetzt schon wieder viel zu komplex. Also auch nicht negativ gemeint, aber es ist wirklich ein richtiges Spiel. Und mit Aufbaupart, Strategiepart, du hast einen Vierspieler-Koop damit drin. Also, keine Ahnung, ich bin wirklich richtig neugierig.
Das ist so Helldivers 2 trifft Kingdom Come Deliverance, Massenkämpfe, genau, oder so. Ja.
Ja, und ein bisschen Dynasty Warriors. Habe ich auch
genau,
manchmal.
Genau, Dynasty Warriors, ja.
Also, da.
Verrückt.
Kurze Meldung noch. Eins der erfolgreichsten Brettspiele aller Zeiten, Gloomhaven, hat eine Fortsetzung namens Frosthaven. Das ist, also stellt euch vor, so was die Bedeutung von Baldur's Gate 3 für die Videospielwelt war Gloomhaven so für die Brettspielwelt so ein bisschen. Also eine riesige Kampagne. Du machst die Box auf und hast da 80 bis 90 Stunden Content drin. Eine riesige Kampagne in der Fantasy-Welt mit einem richtig, richtig tollen Kampfsystem. Und das gab es dann auch schon digital für Steam als Gloomhaven, weil du halt immer sonst sehr viele Leute an einen Tisch bringen musst, um diese Kampagne fortzuführen. Und mit der Digitalumsetzung kannst du das halt online spielen, kannst zwischendurch speichern, musst dich nicht um den Aufbau kümmern. Und da der zweite Teil, der heißt Frosthaven, und den haben sie jetzt auch angekündigt. Da hatte ich auch schon so eine kleine digitale Preview, wo wir die erste Map schon mal spielen konnten. Und das wird fantastisch. Also Frosthaven setzt da allem nochmal eine Stufe drauf. Da hast du dann eben auch halt so einen Basenausbau dazu. Und freue ich mich sehr drauf, weil eben als Brettspiel kriege ich das nicht mehr auf den Tisch. Aber das dann eben mit Leuten online durchzuspielen, die Kampagne mit Frosthaven, freue ich mich sehr drauf.
Zum Beispiel mit Basti und mir.
Ja, ja.
No? Wenn wir ein schönes Stretch-Goal erreichen.
Aber es würde euch gefallen. Es würde euch gefallen. Es hat nämlich sehr viel.
Ich hätte ehrlich gesagt auch super vor Bock drauf.
Es hat ein richtig gutes Kartenspielsystem. Also du hast dann immer so zweigeteilte Karten und du musst dann immer zwei Karten auswählen und musst die obere Hälfte ist für die Attacke und die untere Hälfte, also die zweite Karte muss dann für die untere Hälfte benutzt werden. Dann musst du halt immer abwägen, wie die Initiative ist. Also richtig gut. Ja, Kartenspiel, ja. Entschuldigung, Michi. Basti.
Nein, aber ich wäre auch dabei. Ich bin dem gar nicht so abgeneigt.
Ich habe Gloomhaven zweimal im Stream gespielt, also hier zweimal zwei Stunden, auch mit der Gruppe. Ich hätte weitergespielt, aber es ist halt auch, selbst online ist es schwer, die Leute so zusammenzukriegen und zusammenzuhalten, bis man dann halt wirklich zu einem Ende kommt, das befriedigend ist auf irgendeine Art. Dann habe ich wenig später das Angebot gekriegt, hier lokal sogar mit Leuten aus dem, also anderen Eltern von Kindergarteneltern, Frosthaven zu spielen. Und auch das war aber, als dann halt klar war, das wird 90 Stunden dauern. Ja, okay, wie lange soll das denn dauern? 5 Jahre, bis wir das hinkriegen, so mit Kids in unserem Leben? Nee, ist leider nicht realistisch. Es ist schon verrückt, ne? Also es ist eigentlich geil und gleichzeitig hat man eigentlich nur Zeit, während man gerade Abitur macht. Für sowas, oder? Da hätte ich da Zeit gehabt, statt der LAN-Partys für so einen Kram, wo ich auch DSA gespielt habe. So, wir haben ein paar Rekorde, nämlich Assassin's Creed Shadows hat sich nach einem Tag schon mehr als 1 Million Mal verkauft, beziehungsweise 1 Million Spieler erreicht, weil natürlich auch der Abo-Service und so dazu zählt. Das ist doch erfreulich. Das ist eine schöne Hausnummer, sehr, sehr gut. Mal sehen, wie das Ubisoft generell auch dann zu Gesichte steht. Mal sehen, da behalten wir ein Auge drauf. Und schon etwas länger ja erschienen im Februar, Kingdom Come Deliverance 2 hat sich 5-mal so oft verkauft wie der Vorgänger.
Das ist auch krass.
Das ist auch sehr, sehr ordentlich. So richtig will sich mir das nicht, also ist das für mich nicht nachvollziehbar, gerade wo der erste ständig auch im Sale ist und ja auch sehr ähnlich ist von der Spielerfahrung. Also man könnte ja längst Kingdom Come Deliverance 1 gespielt haben oder günstig gekauft haben, aber die Leute haben irgendwie auf den Hype für den zweiten gewartet und steigen jetzt viele mit dem zweiten ein. Was ich ja schon leicht antiklimaktisch finde. Wir sagen ja im Reviewcast, der ja für alle auch öffentlich hörbar ist, weil er ja im Free February war, hört da gerne mal rein. Da sagen wir, man muss den ersten nicht gespielt haben. Ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Ich glaube, ich bin sogar derjenige, der sagt, nee, ich würde jetzt nicht den ersten noch spielen, fang gleich mit zwei an. Aber das wird ja nicht der Grund sein, warum der sich jetzt 5-mal so oft verkauft hat, dass ich das gesagt habe. Ich
bin alle haben vorher in den Podcast reingehört.
Nein, die haben aber auch wirklich gutes Marketing, gute Kampagne gefahren und hatten da auch gut den Hype geritten. Also verstehe ich schon, warum der zweite jetzt sich sehr viel besser verkauft hatte, weil man muss den ersten wirklich nicht gespielt haben und das, die Leute wollen dann halt auch was Aktuelles spielen, geht mir ja genauso. Also.
Ich war übrigens gerade von Kingdom Come Deliverance 2 enttäuscht. Vor 5 Stunden vor dieser Aufnahme habe ich das auf meiner PlayStation 5 angemacht, wollte da mal reinspielen. Das Spiel hat keinen HDR-Support. Hallo?
Hallo?
Okay. Es ist 2025.
Meine Freundin ist weg und freut sich.
schon ein bisschen enttäuschend, kann ich nicht so richtig verstehen. Hat 50.000 Sprachausgaben in 80 Sprachen, aber kein HDR-Support. Hallo? Hallo? Hallo sagt auch Hideaki Itsuno zu seinen Kollegen beim Lightspeed Studio. Jetzt fragt ihr euch, ja toll, was ist das denn? Ich kenne weder Lightspeed Studio noch Hideaki Itsuno. Und dann sage ich, Hideaki Itsuno, Basti, hör zu, das ist der Dragon's Dogma gemacht hat bei Capcom. Ah. 30 Jahre lang, wo ich dir gesagt habe, deswegen gibt es kein Dragon's Dogma 3, weil der Typ halt nicht mehr da ist, der das macht. Der macht aber jetzt ein AAA-Spiel halt bei Lightspeed. Das ist, glaube ich, eine Tencent-Tochter. Das finde ich schon wieder nicht so cool, aber könnte ja trotzdem geil werden. Hm. Ich hoffe, das wird was. Hat das er angekündigt. Guter Mann. Und dann haben wir noch mal Rekorde hier, guck mal. Monster Hunter Wilds ist doppelt so erfolgreich wie Rise.
Genau, also zumindest gerade in den United States. Genau, weil natürlich die Rise als zumindest zeitweise Switch-exklusives Spiel war da ein bisschen günstiger. Deshalb ist das, glaube ich, so ein bisschen hingeschummelt, aber trotzdem auch ziemlich anständig.
Ja, sehr, sehr gut. Das ist auch noch interessant. Und zwar hat Xbox ja immer wo sie in die Zukunft gucken. Wir hatten es ja auch mit dem Podcast, wo sie über AI geredet haben, hatten wir letzte Woche. Und jetzt kamen Screenshots von der Zukunft, von wegen, alles ist eine Xbox, dein Fernseher, dein Toaster, dein Motorrad in Death Stranding. Und da kannst du jetzt auch Steam-Games wohl dann irgendwann mal mitzocken. Also die wollen quasi über die Xbox oder die Xbox öffnen zu generell PC-Gaming. Dann kannst du auch Good Old Games spielen, also GOG-Games oder vom Epic Launcher dann einfach was auf deiner Xbox spielen. Sofern dieses Spiel halt in der Xbox-Version, so nehme ich mal an, verfügbar ist. Was ich mir noch nicht vorstellen kann, ist, dass es ein Spiel gibt, das einfach nur uralt ist und auf dem PC ist und du kaufst das auf GOG, dass du das auf der Xbox spielen kannst. So verstehe ich die News nicht, aber ihr könnt mir das Gegenteil behaupten.
Also es wäre schön, aber bis jetzt ist es ja eh nur, also es ist so ein Mockup gewesen von der UI, von einer Werbeanzeige von Microsoft. Und die haben sie dann auch ganz schnell wieder entfernt, als die ersten das entdeckt hatten, dass es da eben einen Steam-Reiter gibt. Also es ist in dem Sinne auch noch nichts Offizielles. Aber natürlich ist jetzt die Gerüchteküche fleißig am Brodeln und alle denken sich, oh, das ist der nächste Weg. Das könnte sein, wo Xbox hin will. Ja, also spannend wäre es auf jeden Fall.
Gleichzeitig würde mich auch nicht wundern, tatsächlich, wenn das irgendwie realistische Gerüchte sind hintendran, ja.
Sofern sie halt eh auf der Spiele sind, die halt auf einer Xbox laufen. Ja. Man sieht das ja auch auf dem Steam Deck, da laufen ja auch ganz viele Spiele und das ist natürlich die Konkurrenz, die sie hauptsächlich sehen, wenn sie auch mit ihrem kommenden Handheld, der ja kein Gerücht mehr ist, sondern nahezu fest angekündigt ist, dass Microsoft daran arbeitet, dass die kommende Xbox oder eine kommende Xbox auch ein Handheld sein wird, der mit dem Steam Deck konkurrieren soll. Und dann ist es schon gut, wenn man natürlich ein paar mehr Spiele hat als die im Game Pass, sondern auch irgendwie Steam Games darauf laufen. Sehr, sehr spannend. Spannend waren nicht die GDC Awards. Die sind unsere letzte News, die wir heute besprechen. Denn auf den GDC Awards wurde ein Spiel ausgezeichnet, das es natürlich auch verdient hat. Mehrfach Game of the Year unter anderem, Best Debut, Best Design, Innovation Award, ging alles an Balatro. Uhu. Hervorragend. Juhu! Ansonsten haben noch gut abgeschnitten Astrobot, hat auch zweimal gewonnen. Wann haben wir hier noch? Lifetime Achievement Award gab es für Sam Lake. Auch sehr, sehr verdient. Sehr schön. Social Impact Award ging an Life is Strange Double Exposure. Mhm. Was haben wir hier noch? Best Narrative, auch da wieder. Obacht, da muss ich noch mal rein. Das kann nicht sein. So viele Awards und dann kenne ich das nicht. Ist für mich immer so ein rotes Tuch. Best Narrative ging an Metaphor Re Fantasio.
Also das wurde ja auch sehr, das yeah, wurde ja auch sehr viel ausgezeichnet für die also, Geschichte.
Rotes Tuch für mich bedeutet, wenn ich sehe, dass etwas preisgekrönt ist mehrfach und ich es aber noch nicht kenne, das ist für mich das rote Tuch und dann muss ich da ran.
Achso, wie so ein Stier, also nicht eine Red Flag.
Nee, auch genau.
Falsch interpretiert. Okay.
Ja. Gut, dass wir das so aufgeklärt haben.
Ja, brauchst halt nur leider noch 150 Stunden, die du gerade mal frei hast, aber mach mal.
So, und jetzt kann Manu uns noch in die nächste Woche rausbringen mit Informationen, was euch da erwartet.
Ja, also wir haben es ja schon angekündigt, Atomfall werden wir jetzt noch zu Ende spielen übers Wochenende und dann einen Reviewcast machen. Da wir zwei mit eventuell Gast, müssen wir mal gucken. Ich habe schon zwei, drei Leute, die sich gemeldet haben, die Bock drauf hätten. Hängt immer ein bisschen von Termin ab. Micha hat gesagt, er arbeitet gerade, also er hat sich schon aufgenommen an einer neuen Retrospektive-Folge mit Wolfram zusammen. Die ist schon im Schnitt und ist dann hoffentlich auch nächste Woche ready für euch zum Anhören. Und wo könnt ihr das tun? Natürlich bei patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Ab 5 Euro kriegt ihr Zugriff auf alle Folgen und unterstützt hier diesen unabhängigen Spielejournalismus. Und der gute Max, unser Illustrator, arbeitet auch gerade schon an ersten Entwürfen für das nächste Goodie-Shirt. Das gibt es dann ab 10 Euro. Bei dem Pledge könnt ihr dann, kriegt ihr dann irgendwann einen Brief von uns, einen Link. Und dann könnt ihr euch im Shop das Shirt bestellen. Das ist dann immer exklusiv für Bäcker und Bäckerinnen im 10er-Tier. Da haben wir ja schon etliche Motive gehabt. Und das ist immer ein Highlight jedes Jahr, wenn das dann kommt. Also wenn ihr euch jetzt dafür noch entscheidet, seid ihr auch in dem Pool der Leute, die sich dann ein Shirt bestellen können. So im, ja, irgendwann jetzt noch im Frühjahr, sag ich mal, wenn das Design dann halt steht. It's done when it's done.
Genauso wie dieser Podcast. Der ist jetzt dann. Tschüssikowski.
Ciao, Kakao. Auf Wiedersehen.
Ciao, Kakao. Auch schön.